Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich sehr bereitwillig und öffentlich gesagt habe, dass natürlich viele Startup-Jungs und Mädels und auch ich damals aus einem sehr einfachen Grund gründen, und das ist Geldmacherei. So, und weil ich das aber gesagt habe, wird man dann schnell auch darauf reduziert. Mittlerweile habe ich ganz andere Motive, warum ich Sachen mache.
Hallo bei So geht Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und den Namen Nikita Fahrenholz habt ihr ziemlich sicher schon mal gehört, wenn ihr schon ein bisschen länger in der Startup-Szene unterwegs seid. Er hat zum Beispiel Lieferheld gegründet, den Essenslieferdienst, der später mit Delivery Hero zusammengegangen ist. Oder auch die Putzkraftvermittlung Book a Tiger, die wurde dann vom Konkurrenten Helpling übernommen. Nikita Fahrenholz ist jedenfalls mein Gast heute und er erzählt mir, wie er nach den intensiven Jahren bei Lieferheld und Book a Tiger ein bisschen Startup-müde geworden ist. 2018 war das. Da hat er sich dann erstmal eine Auszeit genommen und ein bisschen Gartenarbeit gemacht und in den Horizont gestarrt, wie er erzählt hat. Aber Nikita Fahrenholz wäre nicht Nikita Fahrenholz, wenn er nicht schon kurze Zeit später wieder am nächsten Ding geschraubt hätte. Und das ist jetzt Actio, seine aktuelle Firma. Das ist eine Fitness- und Coaching-App. Diese Firma soll jetzt anders werden als seine bisherigen. Was das genau ist, das erzählt er im Podcast. Wir sprechen auch über Morgenroutinen, den Dalai Lama und warum es ihn manchmal nervt, wenn Gründer nicht einfach sagen, dass sie mit ihren Startups ordentlich Kohle scheffeln wollen. Nikita, schön, dass du es heute hergeschafft hast.
Hallo, guten Morgen. Freut mich.
Es ist jetzt 11 Uhr. Ich glaube, dein Morgen ist schon ein bisschen länger. Ich habe mir sagen lassen, dass du ein ziemlicher Frühaufsteher bist. Vielleicht kannst du gleich mal zum Einstieg ein bisschen erzählen, wie so deine Morgenroutine aussieht.
Ja, also ich stehe tatsächlich sehr früh auf. Heute war es 5, glaube ich. Und das tue ich regelmäßig eigentlich jeden Tag bis auf Wochenende.
Krass.
Aber auch am Wochenende schlafe ich nicht wirklich aus, weil man dann halt in diesem Rhythmus drin ist. Das ist jetzt auch kein krasser Selbstoptimierungswahn per se, sondern ich funktioniere morgens einfach besser. Also ich stehe einfach gerne auf, um auch ein bisschen Ruhe für mich zu haben, weil meistens wird der Tag sehr kommunikativ und ich baue körperlich, intellektuell ab 21 Uhr stark ab. Also ich mag einfach nicht irgendwie so nachts arbeiten oder spätabends arbeiten. Insofern bin ich dann morgens sehr früh wach und was ich dann mache, ist, also heute war ich beim Sport draußen, bin eine Runde gelaufen, ein paar Liegestütze gemacht bei dem tollen Wetter und dann arbeite ich meistens von zu Hause einfach ein bisschen und fahre dann entweder ins Büro oder ja, geht dann halt weiter.
Das heißt, das hast du auch schon immer so gemacht? Also du warst schon immer so ein krasser Frühaufsteher oder hat sich das jetzt erst so entwickelt?
Ich war tatsächlich immer ein krasser Frühaufsteher, also auch schon im Studium. Ich habe das dann ein bisschen verloren, bei Lieferheld auf jeden Fall. Und ich habe das aber für mich ein bisschen wiederentdeckt. Vor ja, so 1-2 Jahren habe ich damit angefangen.
Wie kam das?
Du, ich hatte ja nach irgendwie, weiß nicht, 8-9 Jahren Startups, wilde Startups-Zeit, mir eine Auszeit genommen und dann auch irgendwie, ja, ein bisschen rumexperimentiert mit anderen Sportarten und so weiter und bin in dem Zug halt auch auf ein paar so ein Netzwerk gestoßen von Leuten, die übermäßig auf ihre Gesundheit und alles achten und habe mir da so 1-2 Sachen abgeguckt. Und dann wieder festgestellt, dass ich eigentlich super gerne morgens eigentlich arbeite. Und mein Team weiß auch, dass bei mir E-Mails teilweise auch schon mal um 4.30 Uhr kommen können. Und mir ist aber auch keiner böse, wenn dann ab 21 Uhr auch nichts mehr kommt.
So. Du meintest gerade, bei Lieferheld war das dann nicht so, weil dann so tendenziell der Startup-Rhythmus so ein bisschen anders läuft. Also eher vielleicht die Nächte dann eher durch und morgens dann...
Lieferheld war 24/7 gefühlt.
Ja.
Ja.
Da war nichts mit Frühaufstehen.
Da war nichts mit Frühaufstehen. Da war noch wach sein wahrscheinlich. Ja, war schon intensiv. War auch okay.
Also würdest du jetzt sagen, wenn du so zurückblickst auf die Zeit vor allem von Lieferheld und Book a Tiger, da war das dann so eine Zeit, wo du dann so weniger auf dich geachtet hast? Also so auf deinen eigentlichen Biorhythmus und Sport und was auch immer dazu kommt, Meditation oder?
Also meditiert habe ich da auf gar keinen Fall. Ich habe schon mal relativ viel Sport gemacht tatsächlich, aber oder regelmäßig zumindest. Viel kann man ja nie so wirklich sagen, wenn man ernsthaft arbeitstätig ist. Und da war das einfach eine andere Zeit, glaube ich auch. Also ich meine, man wächst ja auch so ein bisschen und man entdeckt ja auch so das Thema Balance für sich, glaube ich, mit wachsendem Alter. Und ja, da war einfach Fokus voll auf Startup oder auf Lieferheld. Lieferheld war ja auch so ein bisschen, ich will da jetzt keine inhaltliche Parallele ziehen, aber ich kann mir vorstellen, ich bin so ein bisschen diese Gorilla-Jungs eingedacht. Ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen damit beschäftigt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Ja, du hast einfach ein extremes Umsatzwachstum, weil einfach so viel Nachfrage da ist. Und dann bist du halt irgendwie die ganze Zeit nur am Fixen. Ja, dann brennt überall ein Feuer. Und das ist auch eine andere Arbeit, als wenn man dann irgendwie nach 8 Jahren Manager ist und irgendwie Excel-Sheets verwaltet, sondern da muss man halt ran, so, und an den Kunden oder was auch immer. Insofern ist das halt einfach sehr intensiv und da war ich sicherlich ein bisschen mehr darauf fokussiert. Das heißt aber nicht, dass es jetzt irgendwie, dass ich jetzt irgendwie den ganzen Tag chille und meditiere und irgendwie auf dem Berg sitze. Ne? Also ich glaube, das kann man schon nicht so ganz wegdenken, wenn man da so einmal gearbeitet hat.
Du hast jetzt gerade diesen neuen 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas angesprochen. Erinnert dich deren Geschäftsmodell oder deren krasses Wachstum jetzt so ein bisschen an eure Anfangszeit auch?
Also das Geschäftsmodell ist 0,0 vergleichbar, glaube ich. Ich bin mir auch nicht, also ich kenne das Unternehmen nicht. Ja. Also ich werde mir jetzt Teufel tun, mir da anzumaßen, das zu bewerten. Ich glaube aber, dass die jetzt einfach extremes Umsatzwachstum haben. Und das macht ja auch Sinn, weil, also wenn ich etwas for free bekomme, anstatt zum Rewe zu gehen, dann, ich wohne nicht in Mitte, ich kenne Gorillas persönlich gar nicht so gut. Also ich habe es 1-2 Mal bei Freunden gesehen. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass da viele Kunden sagen, ja, dann bleibe ich halt sitzen und bestelle mir meine Chipspackung nach Hause. Also das ist, der Use Case ist natürlich elegant, simpel, also macht Sinn, ja.
Das letzte Unternehmen, was eigentlich ja so klassisches Startup-Modell war, ist ja Book a Tiger. Da bist du dann 2018 rausgegangen und dann hast du ja auch eine Auszeit gemacht, eine längere, hast du vorhin schon kurz erwähnt. Mhm. Was hat dich denn letztendlich dazu bewegt, das Unternehmen zu verlassen?
Das war einfach, wir hatten eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die Firma stand aus meiner Sicht sehr gut da und ich hatte, glaube ich, 9 oder 10 Jahre damals schon auf dem Buckel, kam ja direkt auch von McKinsey zu Lieferheld, ohne Pause. Davor hatte ich immer Jobs im Studium, also ich war einfach ein bisschen müde, so, und ich habe das ehrlich gesagt offen auch so meinen Investoren gesagt und das Gute war, dass wir finanziert waren, Claude und Uli waren ein mega Team und ich habe gesagt, so, dann mache ich mal was anderes. Und das war super wichtig für mich persönlich und war, glaube ich, die richtige Entscheidung für mich.
Was hast du dann gemacht?
Ich habe nichts gemacht. Ich habe einen Garten, ein Haus, ich habe mich darum gekümmert. Das bleibt ja immer alles liegen, das darf man nicht vergessen. Ne? Also ich habe, glaube ich, seit einem Jahr einen Streit mit meinem Stromversorger, weil das immer alles liegen bleibt und die Rechnung und so, weil man sich für private Sachen nicht kümmert. Und das war einfach für mich ein Zeitpunkt, mal so eine Zäsur zu machen und durchzuatmen und so richtig mondän, profane Dinge zu tun und das aber auch total zu genießen. Ich war dann eine Zeit lang auch auf Mallorca, das hat auch Spaß gemacht, auch ganz alleine irgendwie, da haben wir einfach so eine kleine Finca genommen und da irgendwie ja so in den Horizont gestarrt. Und das war auch gut. Und dann habe ich aber relativ schnell wieder angefangen, also mit Investments habe ich nie aufgehört, so das war dann so ein bisschen Fokus und ich habe dann auch angefangen nach, ich würde sagen, so einem knappen halben Jahr, dreiviertel Jahr, auch schon wieder so ein bisschen mich umzuschauen, was ich so machen will.
Das heißt, kannst du gut nichts tun? Also kannst du dich gut entspannen?
Ich kann tatsächlich richtig slacken. Also das ist jetzt schwer, aber so wenn ich jetzt keine unmittelbaren Verpflichtungen habe, also jetzt nicht Wochenende oder so, sondern wenn man wirklich ein bisschen Zeit hat, dann kann ich schon richtig Seele baumeln lassen.
Am Wochenende nicht?
So am Wochenende geht's nicht. Also ich arbeite eigentlich auch gerade 6 Tage die Woche.
Und Sonntag frei?
Und Sonntag ist Waldspaziergang mit Hund. Genau. In Corona-Zeiten, was macht man da schon?
Naja, ja, Highlight der Woche, würde ich sagen.
Ja, absolut. Wir sind langsam alle ein bisschen mürbe, denke ich.
Ja. Ich würde gerne trotzdem noch mal ganz kurz zu Book a Tiger zurückkommen, weil das war ja damals, ihr habt euch in so einer krassen Konkurrenzsituation mit Helpling befunden, die ja auch in so ein ganz ähnliches Geschäftsmodell aufgebaut hatten. Die haben ja letztendlich auch das Geschäft von Book a Tiger übernommen. Mhm. Würdest du jetzt rückblickend gesehen dich noch mal in so eine krasse Konkurrenzsituation bringen?
Ach, die Konkurrenzsituation hat mich in null gestört. Ich fand das auch überhaupt gar nicht so schlimm. Ich fand die Lieferheld-Konkurrenzsituation 40 Mal schlimmer oder was ist schlimmer, einfach intensiver. Wir hatten ja, als wir mit Lieferheld angefangen haben, glaube ich, gab es schon 15, 20 Lieferdienste oder Lieferdienstplattformen. Also Konkurrenz ist eigentlich immer nur ein Indikator für einen großen Markt, so, oder eine große Marktchance, die sich einige ausmalen. Und insofern wäre das für mich überhaupt gar kein Kriterium für eine Neugründung oder sagen wir zumindest, wäre es kein Fokuspunkt, wo ich jetzt irgendwie Angst hätte oder so, oder was mich stressen würde. Ich glaube, da gibt es einfach andere Faktoren, die wichtiger sind. Und genau, wir haben dann einen Helpling verkauft und das war auch in Ordnung. Wir waren schon länger im Gespräch und das haben dann die Jungs gemacht. Ich war auch tatsächlich gar nicht mehr in irgendeiner Form operativ da mit dabei oder so. Also bin jetzt Investor bei Helbling.
Aber Anteile hast du noch gehalten?
Ja, und ich habe jetzt Helbling-Anteile.
Ah ja, okay. Ja. Aber gleichzeitig, anders als bei Lieferheld, ist das Geschäftsmodell mit der Putzkraftvermittlung ja jetzt auch nicht so krass durch die Decke gegangen wie die Pizzadienste damals oder die Essenslieferdienste.
Ja, das kann man so sagen. Also das ist nicht vergleichbar. Also der Markt, die Marktgröße an sich ist sogar größer, würde ich sagen fast. Also der illegale Putzmarkt, wenn ich den jetzt mal so salopp bezeichnen kann. Allerdings ist die Nachfrage nach versteuerten Dienstleistungen, das muss man auch so klar sagen, nicht so hoch. Ja, also Menschen sind, das finde ich sehr verwundernswert tatsächlich, finde ich moralisch auch verwerflich, ja, einer Person, die dein Bad sauber macht, um nicht weiter in Details zu gehen, da keinen angemessenen Lohn zu zahlen, sondern irgendwie einen Fünfer pro Stunde auf die Hand ohne Sozialversicherung. Das ist ja die Realität und wir haben es auch nicht geschafft, diesen Shift herbeizuführen, sogar mit 2, 3, 4, 5 Playern im Markt. Das ist einfach etwas, wo meine, wenn du so willst, Wette nicht aufgegangen ist. Weil ich bin davon ausgegangen, dass wir diese 5, 6, 7 Milliarden Euro, die da so umgesetzt werden, schwarz, um mal die Zahl zu nennen, dass die irgendwann shiften und dass Menschen bereit sind, Tools zu nutzen, um auch fairer zu bezahlen und fairer zu kommunizieren. Ist nicht passiert.
Und die Hypothese ist nicht so aufgegangen.
Die Hypothese ist nicht aufgegangen. Also die ist auch weltweit nicht aufgegangen, muss man einfach dazu sagen. Ja, und ja, das ist sicherlich auch ein bisschen, ich würde sagen, ein Stück weit Politikversagen eventuell sogar. Also ich glaube, man kann da mehr machen. Ich kenne das privat auch, wir haben eine angestellte Haushaltskraft und das ist mühsam ohne Ende. Also das ist, komme mir wirklich vor wie ein richtiger Arbeitgeber. Ja, und so sollte ich mir nicht vorkommen, sondern, also klar, rechtlich, aber sagen nicht mit dem Prozess, dem Angehängten. Aber gut.
Mit dem Verwaltungsaufwand.
Genau, mit dem Verwaltungsaufwand. Kriegt da ständig irgendwelche Post.
Booker Tiger hat ja dann auch irgendwann umgeschiftet auf B2B, also auf Putzkräfte für Firmenvermittlung, eben weil ihr gesehen habt, dass es in dem Privatkundengeschäft nicht so funktioniert mit dem.
Das Privatkundengeschäft ist auf jeden Fall wie bei vielen Startups ein bisschen kleinteiliger und das bringt halt viel Prozess mit sich und Prozess ist teuer. Und für B2B macht das Modell Sinn. Ja, es macht auch Sinn, Kleinbetriebe zu konsolidieren auf einer Plattform digital. Und um denen eine Umsatzsicherheit zu geben und gleichzeitig irgendwie auch eine vernünftige Art und Weise zu wirtschaften, weil man muss dir vorstellen, so ein Putzunternehmen hat meistens natürlich auch einen Chef, aber der Chef putzt auch selber und macht dann am Wochenende irgendwie die Zettelwirtschaft, wenn er das gut macht. Und da gibt es tatsächlich einen Markt, an den glaube ich auch. Und deswegen gibt es ja auch Firmen wie Dussmann etc. Ja. Aber auch da habe ich festgestellt, dass da die großen Conglomerates sehr der Zeit hinterherhinken und auch nicht bereit waren. Ich sage das übrigens total wertfrei, einfach so meine Beobachtung, eine Retrospektive, nicht bereit waren, da irgendwie einen Schritt digitaler zu werden oder alles selber machen wollten. Und ja, dann haben wir uns mit Helbling zusammengeschlossen.
Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir euch Safdesk empfehlen. Alle Hörerinnen und Hörer des So geht Startup Podcast können die Buchhaltungssoftware mit dem Code Gründerszene 100 6 Monate kostenfrei nutzen. Mit der Safdesk-App erledigt ihr eure Buchhaltung wann und wo ihr wollt. Egal, ob schnelle Angebote, Rechnungen oder digitale Belege, die dank KI vollkommen automatisch verbucht werden. All das gelingt so unkompliziert wie nie. Geht auf www.safdesk.de/Gründerszene und sichert euch mit dem Code Gründerszene100 eure ersten 6 Monate gratis. Viel Spaß mit Safdesk.
Wenn du dich jetzt nochmal so zurückerinnerst an diesen Moment 2018, die Finanzierungsrunde war abgeschlossen und du warst so ein bisschen müde geworden, hast du vorhin gesagt, also nach 9 oder 10 Jahren Startup Life. Erinnerst du dich noch daran, was du dir gedacht hast, was du jetzt vielleicht in Zukunft anders machen möchtest? Oder hast du daraus irgendwelche Learnings gezogen, wie du es in Zukunft nicht mehr haben möchtest?
Absolut. Ich meine, ich habe ja auch in der Phase jetzt vor Aktio, als ich mich für ein Modell entscheiden wollte, mit Daniel, meinem Mitgründer, wir haben uns tatsächlich hingesetzt und haben gesagt, lass uns mal alles wegstreichen, worauf wir keine Lust haben. So. Und Grundtenor dieser Entscheidung war, ich mache die nächsten 10 Jahre nur etwas, woran ich persönlich leidenschaftlich glaube, was mir Spaß macht. Ich werde nicht ein Unternehmen bauen, was ich durchaus könnte, rein von der Analytik, vom Netzwerk, wo ich weiß, dass man da schnell Geld raisen kann, wo es gerade irgendeinen Hype gibt. Kann da jetzt ein paar Modelle sagen.
War ja, bitte.
Fintech von A bis Z. Ja? Und ich habe halt einmal gesagt, ich möchte das nicht. Mir ist das wurscht. Ich könnte es, ich möchte es nicht. Ich möchte etwas bauen, was irgendwie für mich irgendwie einen Nutzen hat und was mich auch technologisch sehr anspricht, also als Challenge. Ja? Und das war aber ein Fazit aus der Zeit, die ich davor hatte. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich meine rationale Brille verloren habe oder so oder jetzt irgendwie so komplett Ethno geworden bin, sondern das heißt einfach nur, dass ich meine Zeit sinnvoll auf diesem Planeten einsetzen will. Wir landen alle irgendwann unter der Wiese, egal wie viel Geld wir haben. Und da möchte ich meine Zeit irgendwie so führen, dass es irgendwie Spaß macht, so zu einem gewissen Punkt.
Das heißt, die anderen beiden Sachen, die du vorher gemacht hast, da war das nicht unbedingt getrieben von, was bringt mir wirklich Spaß, sondern eher so von dieser rationalen oder wo gibt es vielleicht auch noch mehr Geld im Markt, Brille?
Ich glaube, es war eine andere Lebensphase für mich persönlich. Also für mich war Startup spannend, ja, also bei Lieferheld jetzt konkret. Und bei Lieferheld hatte ich den Spaß meines Lebens oder den Ritt meines Lebens, oder wie man das bezeichnen will. Das war ja, sowas erlebt man, glaube ich, nur einmal. Also so ein Wachstum und ich meine, wir sind ja von null auf. Also wir haben ja mit dem Zusammenschluss mit Delivery Hero, dann waren wir ja innerhalb von kürzester Zeit ein Konzern, wenn man so will, ne, von der Struktur. Und das hat schon Spaß gemacht, ja. Aber es war jetzt nicht sicherlich meine Leidenschaft als Thema, ja. Und das ist auch okay, wenn ich das so sage. Also, und so, und bei Booked Tiger würde ich jetzt persönlich tatsächlich das Fazit für mich ziehen, dass ich zu rational daran gegangen bin und einfach eine Opportunity gesehen habe, die für mich so glasklar war, dass ich sie halt greifen wollte. Also ich würde die Entscheidung so nicht nochmal treffen. Ich verstehe aber, warum ich sie getroffen habe. Und jetzt ist es halt so, dass ich mit meinem, sag ich mal, mit meinem Wissen auch über Startup-Gründung und so jetzt auch den nächsten Schritt gehen will. Also ich glaube, immer das Gleiche machen. Deswegen bin ich auch bei Delivery Hero raus. Ich bin relativ gelangweilt, ist ein doofes Wort dafür, aber ich bin kein Freund von so, nur weil ich es kann, mache ich es jetzt für immer. So. Und für mich war das jetzt keine Challenge in dem Sinne, das noch ein Problem zu lösen. Und deswegen wollte ich jetzt auch etwas machen, was wirklich neu für mich ist, wo ich mich auch richtig reindenken muss. Und das passiert gerade. Und das finde ich spannend.
Du meinst, du bist schnell nicht unbedingt gelangweilt, aber ziehst dann so weiter. Würdest du sagen, dass du einer von den Gründern bist? Also das hört man ja oft, die nur diese Anfangszeit, diese spannende Anfangszeit, wo man was aufbaut und so diese unsicheren Jahre toll finden und dass das eigentlich das ist, was sie an der Startup-Szene reizt, im Gegensatz zu denen, die dann vielleicht auch einfach weiter wachsen und dann auch das auch mal ganz entspannt finden, da so corporate-mäßig dahin zu segeln.
Die Erfolgswelle zu reiten.
Genau.
Ja, ein bisschen vielleicht. Also ich kann mir, glaube ich, mittlerweile auch vorstellen, größeres Unternehmen zu leiten, wenn das irgendwie ein cooles Unternehmen ist. Ich habe mir jetzt mit Aktio eigentlich so mal die nächsten 10 Jahre geblockt. Ich glaube, das wird ein etwas längeres, cooles Unterfangen. Und sicherlich wird die Firma auch wachsen. Und ich werde nicht Aktio nach 4 Jahren verlassen. Und das ist aber, glaube ich, auch wieder dem geschuldet, dass ich jetzt auch ein bisschen weiter bin. So als 26-Jähriger einen Konzern zu leiten, das klingt halt cool und so und 28 oder was, in irgendeinem Management-Team zu sitzen. Aber da wollte ich noch ein bisschen mehr an der Substanz schrauben.
Und als ihr damals, oder ist ja wahrscheinlich noch nicht so lange her, wo du dann mit deinem Mitgründer Daniel diese Negativliste da ausgefüllt habt, wie seid ihr dann auf die Idee zu Aktio gekommen? Also hat die sich aus dieser Negativliste ergeben?
Nee, das war eine Precondition. Also wir haben damit sozusagen gesagt, worauf wir mal keine Lust haben. Und dann kamen wir so zu Lifestyle-Themen. Und parallel dazu, muss man sagen, hatte ich allerdings schon länger mit so einem Gedankenspiel irgendwas mit Audio zu machen. Also wir sind gerade in 2019, das ist alles pre-Covid, ja. Und ich habe einfach gesehen, dass Audio ein sehr starkes Medium ist. Und das kam ja damals langsam hoch mit den Podcasts auch. Und ich hatte schon so ein paar Tests auch gemacht bei mir im Gym damals mit so angeleitetem Training über Audio. Genau, und dann hatte ich mir auch alle möglichen Apps angeschaut, inklusive Headspace und Calm. Und was mir halt aufgefallen ist, also es gibt so mehrere Annäherungspunkte, wie ich auf diese Idee kam. Aber einer ist auf jeden Fall, ich glaube, viele Apps lassen den Kunden ein bisschen alleine. Ja, also es gibt super wunderschöne Apps und Content und ich will da gar nicht irgendwie lästern oder was. Man kann ja auch auf YouTube sich den tollsten Yoga-Coach angucken. Aber der Kunde ist am Ende alleine und ich habe gesagt, warum machen wir nicht etwas, was live ist und wo der Kunde oder ich persönlich starke Motivationsträger habe, das endlich mal eine, nicht Routine, aber zumindest etwas regelmäßig zu tun. So. Und weil wir kennen es alle, die Motivationskurve ist nach 2 Wochen meistens flach. Und dann kreieren diese Firmen und diese Apps halt Karteileichen. Das Prinzip, ich würde ketzerisch behaupten, dass die meisten Apps nicht für den Kunden gebaut sind. In dem Bereich. Die sind für die Firmen gebaut. Das macht doch, ich verstehe auch warum, ja, weil so eine Karteileiche macht extrem Spaß auf der P&L. Du erzeugst keine Kunden mehr, keine Friction, aber du bist trotzdem in der Subscription drin. Das bringt dir aber nichts. Und sich selber zu motivieren, so eine App aufzumachen, ist halt was anderes, als wenn du an der Hand genommen bist. So, und genau, und auf jeden Fall, so durch diese Marktbeobachtung, durch meine persönliche Erfahrung mit diesen Apps, habe ich mir dann folgenden Satz gestellt und Daniel auch so gesagt. Ich meinte so, Daniel, lass mal ganz kurz überlegen. Was würde mich, ja, und ich habe wirklich nicht meditiert damals, was würde mich dazu bringen, 5-mal die Woche zu meditieren? Also was müsste passieren in meinem Leben, ja?
Und was war die Antwort?
Und die Antwort war, also wenn mich jeden Tag der Dalai Lama anrufen würde, dann würde ich auf jeden Fall rangehen und meditieren.
Peer Pressure vom Dalai Lama.
Genau, Peer Pressure vom Dalai Lama. Und damit war es so ein bisschen eigentlich schon gesetzt. Ich habe dann tatsächlich auch Claude angerufen, dem ich mich auch gerne mal austausche über sowas. Und meinst du, Claude Ritter, genau. Ich habe da so eine Idee, stell mal vor, wir würden Leute anrufen und mit denen was gemeinsam machen am Telefon. So. Und das klingt ja total bekloppt, weil ich meine, wir erfinden jetzt das Telefon nicht neu, ne, und so. Aber im Prinzip ist das Medium Audio so. Und der Trigger ist einfach der Call. Und ich fand das so total spannend von der Idee.
Und was hat Claude gesagt?
Der fand es super. War auch unser erster Investor.
Ja, jetzt mit Cavalry ist der eingestiegen bei euch.
Genau,
schon, ne?
Genau. Ja. Und das Interessante war, ich glaube, das haben jetzt einige auch bei Clubhouse so ein bisschen mitbekommen, wenn du in einer Gruppe zusammen Audio interagierst mit fremden Leuten, dann hat das einen ganz spannenden Effekt. So. Also diese Community, die ist dann viel stärker als jetzt so ein soziales Netzwerk wie Instagram. Das ist die Idee, die treibende Kraft eigentlich in der Aktion zu sagen, wir bauen eine Audio- und Live-Community mit einem Purpose aber. Ja, also wir haben auch Video teilweise als Kanal, einfach weil bestimmte Sachen nicht ohne Video funktionieren. So entsteht so eine Idee. Also es war jetzt nicht so, okay, lass uns mal eine Excel-Liste nehmen und gucken wir jetzt mal, was auf TechCrunch steht und dann kopieren wir jetzt irgendwas aus den USA. Ja? Sondern es war wirklich, wir finden die Idee spannend und ich bin dann auch tatsächlich so, dass ich sage, ich musste mich dann fast wegmanövrieren von Analyse, um mir nicht die Idee kaputt zu machen. So. Mhm. Und das meine ich auch vorhin mit diesem anderen Managementstil oder anderen Fokus. Wir sind eine extrem produktfokussierte Firma. Also ich habe gerade mal jetzt angefangen, über Marketing nachzudenken. Und ich finde das auch richtig so. Und wir werden jetzt auch nicht wie die Wahnsinnigen hier irgendwie euch voll spammen auf allen Kanälen mit Marketing, sondern wir bauen jetzt weiter an dem Produkt, das echt komplex ist. Und ich hoffe mal, dass wir da irgendwas bauen, was die Leute echt gut finden. Also ernsthaft gut finden.
Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Audio, weil diese klassischen Fitness-Apps oder Videos, die ich so kenne, da würde ich denken, ist es auch wichtig, dass man die andere Person sehen kann. Also du meintest vorhin, dass du es in deinem Gym ausprobiert hast. Ich muss ja irgendwie zum Beispiel die Person sehen können, die Sport macht, um sie verbessern zu können oder so.
Das ist vollkommen richtig. Deswegen sage ich ja, wir haben auch Video. Also bei uns ist es so, dass die Coaches vor dem Call den Call setzen. Also die können ihn einstellen. Per Drag and Drop. Und bei uns gibt es verschiedene Phasen in diesem Call. Und sie können unter anderem eine Videophase dazu setzen und dann sieht man den Coach. Den Teilnehmern sieht man bei uns nie.
Ah, dann kann ich auch nicht verbessert werden.
Dann kannst du nicht verbessert werden. Du kannst Fragen stellen, aber du kannst in dem Sinne nicht verbessert werden. Mhm. Genau, und du siehst den Coach und du kannst alles nachmachen. Ja? Das ist ganz klar. Aber, und das ist jetzt der große Punkt, wir verstehen uns auch überhaupt nicht als Fitness-App. Yoga und Fitness sind immer sehr gute Einstiegs-Themen, weil die sehr breit verstanden werden und genutzt werden. Sondern wir sind eigentlich sehr stark darauf fokussiert, jetzt in so diesen jetzt neumodisch gesagten Mental Wellbeing, Mental Fitness Bereich zu gehen. Wir werden so in den nächsten 6 bis 10 Wochen 2 neue Themengebiete launchen. Das eine heißt Quit. Da geht es um Negative Habits. Ja? Also der erste Kurs wird Quit Smoking sein. Da wird es auch so Themen geben wie Quit Snoozing, also nicht den Tabak, sondern den Wecker oder das Handy.
Früh aufstehen mit Nikita fahren.
Ich kann da gerne ein paar Sessions anbieten, ist kein Problem. Und genau, und dann natürlich auch weitere ernstere Themen, alle möglichen Addictions. Und der andere Themenbereich wird sein Relationship. So, und bei diesen Themen geht es um Gespräche, auch tatsächlich vielleicht mit Therapeuten. Also ich glaube, der erste Kurs wird Kommunikation in einer Beziehung sein, weil wir natürlich jetzt auch alle ein Jahr lang aufeinander rumgehockt haben und es da durchaus mal zu Spannungen kommt.
Aber wenn man es jetzt schon durch den Lockdown geschafft hat, bis
ja,
jetzt
dann
mit seinem Partner, dann...
Ja. Genau, also aber du siehst schon, also und das sind halt reine Audio-Themen. Also da kannst du natürlich einen Coach angucken. Ich musste so schmunzeln, als Clubhouse gelauncht wurde, weil wir im Prinzip ein sehr ähnliches Feature-Set gerade entwickeln, wo es eine digitale Bühne gibt, wenn du so willst, also einen Sprecher und einen anderen Sprecher, die sich miteinander unterhalten und die Leute können interagieren mit dieser Bühne. Ja. Genau, insofern ist das Video-Argument absolut richtig und du kannst nicht per Audio irgendwie Leute anweisen, wie man Yoga-Figuren macht. Aber bei anderen Themen ist es extrem wichtig sogar, weil wir natürlich diese Klassen auch anonymisiert anbieten werden. Das heißt, du kannst einfach nur beitreten und bist dann dabei.
Die Hemmschwelle ist vielleicht auch niedriger, ne?
Ja. Absolut.
Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz erklären, was Actio eigentlich genau anbietet. Also du hast es schon so grob angerissen, ihr seid ja schon im Dezember, glaube ich, gestartet. Ist es offiziell oder noch in der Beta-Version?
Wir sind so eine Art Beta-Version, wir nennen es intern MVP. Wir haben auch relativ wenig, also es kam so ein bisschen PR durch diese Finanzierungsrunde natürlich, die auch relativ groß ist, was mich sehr freut bei dem Thema.
8 Millionen gab es da?
Ja, es ist sogar ein bisschen mehr. Aber genau. Ja. Aber wir sind noch in so einer Art MVP-Phase. Was macht Actio? Actio ist eine, jetzt direkt aus dem Pitch-Deck, ist ein Audio-Network tatsächlich. Also wir versuchen, eine Community zu bauen für Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln wollen. Ja? Das kann so profan sein wie, hey, ich will mal Yoga ausprobieren. Bis hin zu, ich habe ein Problem, ich möchte das gerne irgendwie lösen, diskutieren, mir Ansätze anhören aus der Community, aus vom Coach heraus und so weiter. Und das ist eigentlich das Ziel. Worauf wir extrem Wert legen, ist Aktivität. Deswegen auch der Name Actio, ja, und nicht Action, Actio oder was auch immer. Latein für sozusagen loslegen, ja, und so. Genau, und was bei uns halt anders ist, ist, du wirst von uns angerufen, also von deinem Coach, den du dann buchst. Das werden auch relativ bekannte Persönlichkeiten bald sein. Ich freue mich da total drauf. Wir werden das sehr coach-zentriert bauen, das Modell. Und dann interagierst du mit denen, sehr intim. Also du gehst an den ran, in diesen Anruf, das ist ein VoIP-Call und bist dann im Prinzip in einer Gruppe von Leuten, die das gemeinsam mit dir machen. Du kannst aber auch Einzelbuchungen machen und erlebst zusammen mit diesem Coach halt oder lernst zusammen mit diesem Coach oder machst halt irgendwas so.
Und diese Sessions, die buche ich einfach über meine App und dann wähle ich mich da zu dem Kurs ein.
Korrekt, korrekt. Es gibt so ein paar Sessions, die kannst du erstmal testen und dann solltest du dich für irgendwas mal entscheiden. Das ist alles noch so ein bisschen up for debate. Das ist jetzt reine UX-Sache. Ja, ich bin der Meinung, man sollte die Leute noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen und tatsächlich committen auf etwas. Ja, also dass man sagt, okay, wenn du wirklich Yoga mal ausprobieren willst, dann solltest du es so einmal die Woche für 15, 20 Minuten machen für einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen. Und dann siehst du, ob dir das Spaß macht, ob du es vertiefen willst und so weiter. Vielleicht werden wir es ein bisschen anders jetzt gestalten, das Produkt, dass wir es auch öffnen, dass man mehr ausprobieren kann und irgendwie das eine Art Freemium-Modell ist. Das sind ja so sehr, sag ich mal, Startup-kommerzielle irgendwie Gedanken, die wir da haben. Mhm. Aber grundsätzlich geht es dem Daniel und mir darum, dass ihr oder wir oder alle sehr aktiv in der Community sind. Einmal gibt es ja die Community im Call, klar, ne, die findet da statt. Aber es gibt da natürlich auch viel so Features, wo man miteinander schreiben kann und die man folgen kann und so tatsächlich so eine Art Creator-Plattform dann wird.
Wie bei Clubhouse ein bisschen, ja.
Wie gesagt, das ist, ich sag's so ungern, aber es ist tatsächlich fast näher dran an Clubhouse als an der Yoga-App, was wir bauen.
Mhm. Ja.
Sonst hätten wir auch die Finanzierungsrunde so nicht stemmen können. Also ich glaube, die 2000ste pre-recorded Yoga-App braucht jetzt wirklich keiner mehr. Ja.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's ja eigentlich auch schon einiges am Markt und euer USP aber, wie du vorhin ja schon auch erzählt hast, ist die Peer Pressure vom Dalai Lama, also
genau.
Die Anrufe, die gemacht werden. Das sind dann automatisierte Anrufe, oder wie stelle ich mir das vor? Da sitzt da wirklich der Coach?
Oh, ja, klar. Also das ist schon alles live. Ist nichts pre-recorded. Ich würde sogar behaupten, dass Pellet nicht mal live ist. Wir behaupten böse Zungen. Bei uns ist tatsächlich alles live. Also der Coach ist dann auch, wir haben einige Coaches, die sind gerade in Indien. Das siehst du dann auch, dass die gerade in Indien sind. Ja.
Wenn ich jetzt einen Kurs gebucht habe und ich habe aber jetzt doch keine Lust, weil gestern Abend war ich doch noch ein bisschen länger auf als gedacht.
Dann gehst du einfach nicht ran.
Dann nehme ich einfach nicht ab.
Ja.
Okay, ja.
Und das ist auch easy. Dann kriegst du so ein paar Notifications, warum das jetzt unbedingt sein musste, aber theoretisch kannst du das alles natürlich, klar.
Okay. Und du hast jetzt vorhin gemeint, dass du jetzt gerade erst angefangen hast, über eine Marketing nachzudenken, aber es ist ja eigentlich ein krasses B2C-Produkt. Also ihr braucht die große Crowd, um das Produkt erfolgreich zu machen? Also wie kommt das, dass du es jetzt erst drüber nachdenkst?
Klar, also ich glaube, es war einfach letztes Jahr nicht Fokus. Und auch dieses Jahr wird es sehr organisch, glaube ich, sein. Wir haben einfach einen krassen Produkt- und Tech-Fokus. Eine Live-App zu bauen ist, Audio ist eine Sache. Audio ist ein bisschen einfacher, gerade wenn es so ein bisschen Richtung Broadcasting geht, was du bei Clubhouse hast. Bei Clubhouse, glaube ich, gibt es, würde ich behaupten, ich weiß es nicht genau, würde ich behaupten, gibt es einen krassen Delay. Ich glaube nicht, dass das 100% live ist. Also im Sinne von, die Latency ist unter einer Sekunde oder so, ja, wie bei uns gerade. Mhm. Aber wenn du das baust, was wir da bauen, das ist nämlich genau so, dann hast du einfach eine sehr hohe Herausforderung, gerade mit Video. Es hat einen Grund, warum Google und Zoom so lange gebraucht haben, damit die Calls funktionieren, ja. Es hat auch was mit Bandbreite zu tun, Bandbreitenmanagement und Loadmanagement, und da sitzen wir halt dran. Und was ich aber behaupte ist, und das habe ich auch durch meine anderen Ventures mittlerweile sehr gut gelernt, wenn du erstmal ein Megaprodukt hast, dann musst du nicht auf Teufel komm raus in eine Marketing-Schlacht gehen. Und das ist mein Ziel mit Aktio. Ich werde schon laut werden damit, ja, aber erst, wenn das Teil wirklich perfekt ist. Und im Moment ist es das noch nicht und das ist auch okay. Aber wir sind da dran.
Was sind jetzt so deine Pläne für 2021? Also jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. Hm. Ich habe gelesen, dass du vielleicht auch überlegst, nach New York zu ziehen, um das da aufzubauen. Ist das noch aktuell?
Ja, genau. Also ich will auf jeden Fall nach New York ziehen. Das mache ich auch. Es war eine Funktion von zwei Dingen. Einmal, ob Trump dieses Land nicht mehr regiert. Das ist ja nur zum Glück eingetreten. Und das zweite ist Covid natürlich, ganz klar. Und eigentlich hatte ich vor, bereits im April dorthin zu ziehen. Ich werde das jetzt ein bisschen verschieben, einfach durch die Gesundheit. Also klar, ich bin echt so ein Q3, Q4, Q1 nächstes Jahr. Aber es steht bei mir auf dem Programm.
Und Aktio soll dann auch in den USA launchen?
Ja, absolut. Ja. Also wir sind jetzt, glaube ich, in 7 Ländern aktiv schon. Und außer UK und Frankreich, in Europa eigentlich schon ganz gut. Und dann kommt die USA dazu.
Also europäische Länder bisher vor allem?
Ja.
Ja. Du hast ja nicht nur Aktio gerade am Start, sondern du hast auch noch nach deiner Auszeit Fahrengold gegründet.
Mhm.
Und machst das beides parallel oder wie teilst du dir da die Zeit auf? Also Fahrengold, muss man vielleicht mal sagen, ist eine Art Luxusgarage.
Ich muss wirklich wegkommen von diesem Stigma.
Das Luxuswort magst du nicht so gerne, aber eine fancy Garage für teure Autos.
Oder für günstige Autos oder Motorräder. Genau, nee, wir bauen im Prinzip unterschiedliche Lösungen, um Autos zu sichern und zu präsentieren. Sichern ist das Stichwort. Wir haben das Fahrengold entwickelt. Das ist ein Solitärprodukt, bedeutet, kann überall bei dir im Garten stehen. Eine Garage. Allerdings sieht die Garage eher aus wie ein MacBook Pro als jetzt ein Carport. Ja, also es ist halt einfach sehr hochwertig gefertigt und hat sehr viele Sicherheitsoptionen. Einbruchssicheres Glas und so weiter. Und es präsentiert das Auto, glaube ich, sehr schön. Wir haben jetzt die ersten ausgeliefert und freue mich auf die ersten Kundenfotos, weil das ist wirklich bombastisch. Wir haben bei dem Fahrengold jetzt auch eine Version, die komplett längsseitig offen ist, verglast. Das gab es so weltweit noch nicht. Und gleichzeitig haben wir aber auch weitere Produkte, die da gerade entwickelt werden bzw. gelauncht werden.
Und wie teilst du dir da die Zeit auf? Ich meine, ich denke, Aktio ist wahrscheinlich auch relativ intensiv gerade und machst aber Fahrengold immer noch parallel.
Ich habe ein parallelen Team auf Fahrengold. Also Fahrengold wird...
Läuft so ein bisschen nebenher.
Also ist bei mir jetzt kein Fokus in dem Sinne. Ist auch wirklich komplett anders gelagert von der Thematik. Und wie gesagt, ich habe ein eigenes Team, ist auch finanziert und alles. Und ja, macht aber auch manchmal so als Ausgleich, ist das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, wenn man so in so Garagenthemen wieder reindenke.
Wie ist das aktuell finanziert?
Vor allem durch mich. Allerdings gibt es auch schon Cashflow. Ist kein Plattformgeschäft, sondern man verkauft halt Sachen. Die haben eine Marge. Garagen, genau. Unsere Carpads laufen sehr gut an. Also das ist quasi so eine Art iPhone für deinen Tiefgaragenstellplatz. Legst du dir rein in deine Garage und dann ist das Auto gesichert. Das klingt jetzt alles total lustig, aber wenn man sich die so Klauraten anschaut, allein in Berlin, hochwertige Fahrzeuge, wird das sehr relevant. Und das Carpet sichert es halt komplett digital. Genau, und da sind die Vorverkäufe auch schon sehr hoch. Also insofern finanziere ich das gerade, aber es kriegt auch eine externe Finanzierung jetzt in den nächsten Wochen, wird das verkündet.
Mhm. Da gab es ja Berichte, dass du da in Gesprächen mit Porsche bist. Ist das mittlerweile weiter fortgeschritten?
Ja, wir waren in Kontakt und sind in Kontakt und ich mag Porsche als Firma sehr gerne. Es ist halt ein Konzern, wir sind sehr jung. Ich glaube, es gibt eine hohe Überschneidung bei den Kunden und Ja, mal schauen, was da so passiert. Wir haben auch Interesse von anderen großen Herstellern. Ja, also wir sind mit Farngold, und das meine ich jetzt wirklich nicht arrogant oder irgendwie, aber es ist einfach ein sehr einzigartiges Produkt und du findest weltweit auch nichts Ähnliches. Es gibt jetzt ein paar Renderings aus Dubai von irgendeiner Firma, aber ich habe jetzt noch nichts so Vergleichbares gesehen und das führt dazu, dass uns natürlich Hersteller auch anfragen, auch große italienische Sportwagenhersteller und so weiter. So, und
das heißt, da ist halt so nichts entschieden, was eine Finanzierung angeht, oder?
Die Finanzierung wird nicht über einen Automobilbauer laufen, weil das die Frage ist, sondern da wird es vielleicht andere Sachen geben. Aber ist alles sozusagen noch in Planung.
Okay. Bald mehr auf Gründerszene.
Bald mehr auf Gründerszene, genau.
Okay, du hast ja Farngold auch ein bisschen aus deiner eigenen Leidenschaft für schnellere Autos heraus entwickelt, oder?
Ja, ich habe eine Leidenschaft für Architektur und für Design. Und ich habe tatsächlich in der Zeit, wo ich viel Zeit hatte, bin ich ein bisschen mehr Auto gefahren, vor allem auf der Rennstrecke. Und sicherlich hatte ich dadurch einen Zugang einfach zu dem Thema. Und es macht mir auch total Spaß. Allerdings habe ich jetzt die Firma nicht gelauncht, weil ich eine eigene Garage oder so bräuchte. Also das wurde mir ja mal so unterstellt, so ganz blöd. Sondern ich habe einfach den Markt beobachtet und habe mich einmal gefragt, so, okay, warum gibt es Fertigwillen für 1 Million Euro und daneben steht ein Carport, der 30.000 Euro kostet und aussieht wie, ja, wie selbstgemacht. Das passt nicht. Und ich habe echt Spaß einfach an schönem Design. So. Und das hat dann mit Miki und mir, glaube ich, ganz gut gefunkt in dem Sinne, dass wir gesagt haben, das ist eine architektonische Herausforderung, das ist auch einfach eine tolle unternehmerische Herausforderung, mal etwas Handfestes zu bauen.
Mal was ganz anderes.
Das war auf jeden Fall was anderes. Ja.
Also wenn jetzt schnelle Autos, passt ja dann ganz gut in dieses Startup-Klischee, das ich jetzt doch nochmal bemühen muss, habe ich mir jetzt aber zum Schluss aufgehoben. Ja. Aber es gibt ja immer diese Story, die über dich kursiert und die du ja, glaube ich, auch mal bestätigt hattest, von dem Millionär in Saint-Tropez, der die Freundin ausgespannt hat, der du dann hinterhergereist bist und auch so ein bisschen dein Hintergrund, dass du in der Plattenbausiedlung aufgewachsen bist, wird ja oft gerne zitiert, so vom Plattenbau zum Startup-Millionär. Nervt dich das mittlerweile, dass es diese Story gibt, auf die du ja oft auch gerne reduziert wirst, einfach natürlich irgendwie, weil es eine coole Story ist, so?
Ja, also ich gebe mittlerweile auch, also ich finde es schade, dass man sich da an dieser Story so aufreibt. Das war aus einem Hintergrundgespräch mal entstanden und wird gerne genommen und gerne auch ausgeschmückt, wie es dann halt passt. Ne? Das nervt mich teilweise schon tatsächlich und es ist auch kein Thema mehr, dass ich irgendwie in irgendeiner Form forciere. Diesen Artikel gibt's und diese, sag ich mal, Tellerwäscher zur Millionärgeschichte ist halt immer sehr, irgendwie sehr angenehm, glaube ich, als Journalist, so, weil du so Clickbait-mäßig damit dann irgendwie irgendwas reißen kannst oder irgendwie Aufmerksamkeit generieren kannst. Ich glaube, wenn ich darauf reduziert werden würde, dann würde man mich einfach gar nicht kennen. Das eine ist, ob man erfolgreich ist im Startup. Ja, das kann man jetzt bestätigen, das kann man bei mir auch nachlesen. Ja, also es ist ja alles sehr öffentlich, was man so verdient in Startups und alles. Aber alles andere ist irgendwie jetzt auch lange her und irgendwie auch nicht mehr so Teil meines Lebens.
Ich fand es so krass, weil ich habe so in der Vorbereitung habe ich halt so die Artikel gelesen, die es so über dich gibt. Und das ist ja wirklich einfach, in jedem Artikel steht es drin irgendwie.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich sehr, sehr bereitwillig und öffentlich gesagt habe, dass natürlich viele unter Startup-Jungs und Mädels und auch ich damals aus einem sehr einfachen Grund gründen und das ist Geldmacherei. Und Geldmacherei ist jetzt ein sehr negatives Wort, aber das ist einfach Fakt. So, und weil ich das aber gesagt habe, wird man dann schnell auch darauf reduziert. Ja. Mittlerweile habe ich ganz anderes Leben auch und ganz andere Motive, warum ich Sachen mache.
Ich meine, es ist immerhin ehrlich, ne? Also ich glaube, dass der Großteil der Gründerinnen und Gründer natürlich, also klar gibt es auch immer Purpose, aber es ist ein Hauptmotiv ist ja auch einfach Geld.
Es ist das Hauptmotiv ganz oft. Ja, da brauchen wir uns alle nichts vormachen und ich finde, das ist auch ehrlich gesagt kein Problem. Ja, ich finde, in Amerika wird damit viel besser umgegangen. Ich weiß gar nicht, was da das Problem ist. Ja, also ich meine, man muss sich mal überlegen, wie viel Risiko dazu auch gehört, ja, und wie viele Dinger nicht funktionieren und wie viel Glück man braucht und wie viel Arbeit man reinsteckt und dann irgendwie zu erzählen, aus Purpose baut man eine digitale Versicherung und come on, ja, also das ist doch einfach Bullshit. Ich will es nicht jedem absprechen, mag ja sein, dass man das besonders interessant findet, dann ist es auch fein, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Aktie soll aber jetzt ein bisschen anders sein, hast du gesagt, also das soll was sein, wo du wirklich Sinn siehst und wo du Spaß dran hast. Und du meintest vorhin, die nächsten 10 Jahre planst du jetzt erstmal in der Firma zu sein. Was soll danach kommen, nach den 10 Jahren?
Schaue ich mal, was ich mit 45 mache. Ich weiß nicht. Bis jetzt waren die letzten 12 Jahre sehr krass, sehr voll mit Themen und sehr viele unterschiedliche Lebensabschnitte irgendwie gefühlt beschleunigt erlebt. Ich möchte einfach gar nichts ausschließen. Ich merke, dass ich, wie sage ich das am besten? Ich glaube, ich versuche einfach sehr reflektiert mittlerweile mein so hier so Dasein zu beurteilen. Und ich werde sicherlich nicht aufgrund von externen Dingen, Faktoren, Drittmeinungen mein Leben gestalten. So. Und im Moment gibt mir das extrem viel, mit meinem Team an diesem Thema Aktion zu arbeiten. Wir sind auch keine Ethno-Gruppe, ja, und bei uns läuft auch keine Chakra-Musik oder was auch immer im Büro. Aber ich empfinde gerade sehr viel Freude dabei, irgendwie wirklich eine coole Working Culture zu bauen. Irgendwie, ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, ich möchte hier wirklich nur Menschen haben, die echt Lust darauf haben. So. Und wenn wir erfolgreich damit werden, dann ist das toll. Und ich glaube, Erfolg ist auch immer ein guter Motivator für alle. Aber das ist so das, was mich gerade antreibt. Und was ich in 10 Jahren mache, who knows, ja? Vielleicht ist Aktie dann immer noch aktuell oder aber ich sitze wieder im Garten und grabe meine Hortensien um. Ich weiß es nicht.
Frührenner.
Also, und das ist auch okay.
Ja. Ne? Reden wir dann nochmal in 10 Jahren.
Genau.
Okay, Nikita, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und so offen erzählt hast. Ich habe zum Schluss als Rausschmeißer noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich.
Schieß los.
Automatik oder Schaltung?
Automatik.
Mallorca oder Hellersdorf?
Mallorca.
Seriengründer oder Langzeitchef? Das haben wir jetzt so halb schon beantwortet.
Seriengründer.
Geld anlegen oder ausgeben?
Man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Sonst Geld anlegen tatsächlich.
ETF oder Immobilien?
Zwischen den beiden auf jeden Fall Immobilien.
Ah ja?
Ja. Ich investiere tatsächlich sehr aktiv, aber nicht in ETFs.
Sondern Aktien.
Aktien, alle möglichen Scheine. Nicht auf Robinhood.
GameStop.
Oder Trade Republic. Ja,
genau. Du bist ja auch noch Startup-Investor, also du investierst auch in junge Firmen.
Ja, tatsächlich. Ja, tue ich.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
Ja, klar. Also spannend sicherlich auf jeden Fall Raisin als Fintech. Glaube ich, auf einem sehr guten Weg, eine sehr große Firma zu werden. Tolles Team. Ich habe ein sehr gutes Team jetzt investiert, das unter dem Namen TipTap pausiert, wo gerade an sehr spannenden Themen auch im Bereich AI gearbeitet wird und auch Trinkgeld. Die sind aber Corona-bedingt noch immer in sozusagen mehr Stealth als alles andere. Ich habe ganz spannende Investments. Lingoda habe ich auch als Investment zum Beispiel. Genau, also so die Richtung.
Okay, super. Das war's schon.
Alles klar.
Vielen, vielen Dank dir. Schön, super, dass du da warst.
Danke. Tschüss.